fragst dich, ob dein Studium das Richtige für dich ist oder spielst sogar schon mit dem Gedanken, dein Studium abzubrechen, dann bist du hier richtig. Jeder dritte Studienanfänger verlässt die Hochschule ohne Abschluss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vielleicht fragst auch du dich, wie es danach weitergehen soll. Im Studienabbruch-Podcast erzählen Studienausbrecherinnen offen von ihren Herausforderungen und Stolpersteinen auf dem Weg in den Beruf. Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrungen und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wer weiß, was es für Karrieremöglichkeiten gibt, kann sie auch nutzen.
Heute beim Studienabbruch-Podcast begrüßen wir Professor Ralf Kemmer von der Gesellschaft für Fehlerkultur. Wir machen heute einen kleinen Ausflug in, wie der Name schon sagt, seiner Gesellschaft, in die Fehlerkultur in Deutschland, in das Scheitern. Und wir haben hier einen Fachmann, eine Fachperson vor uns zu sitzen. Und wir wollen heute ein bisschen was rauskitzeln, was auch für Studienabbrecherinnen und Abbrecher interessant wäre. Das heißt zum einen, ja, wie gehe ich mit meinem Scheitern um? Wie ist es generell in Deutschland? Gibt es da eine Veränderung? Und herzlich willkommen, Ralf.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich würde jetzt mal ganz generell anfangen. Ich habe mich ein bisschen belesen, ein bisschen in Zeitungsartikel reingeschaut, wie sich Fehlerkultur schon in den letzten Jahren radikal geändert hat in Deutschland. Da waren die ersten Aussagen, die ich so in der Presse gefunden habe, von 2014 im Tagesspiegel. Da waren Verrückte, die glorifizieren das Scheitern, ist das Zitat. Und ja, im Jahr 2016 beim Deutschlandfunk wurde von einem Fehlerkult gesprochen, einer übertriebenen Fehlerkultur im Jahr 2016, also noch gar nicht so lange her. Und jetzt sitzt du da als Vertreter der Gesellschaft für Fehlerkultur, die die Fuck-Up Nights hier in Berlin etabliert hat. Ja. Dann kannst du mir einfach kurz sagen, ja, wie kam es überhaupt dazu? Wie seid ihr da zu den Fuck-Up Nights gekommen und was ist das Prinzip?
Okay, ja, gerne. Also du hast es ja historisch schon ein bisschen abgerissen. Wir haben im Prinzip 2014 die erste Fuck-Up Night hier in Berlin veranstaltet. Wir, das sind Patrick Wagner und ich. Und wir haben das übernommen als ein Format, was in Düsseldorf schon stattgefunden hat. Da wurde Patrick damals eingeladen als Redner, weil er eben auch einen Fuck-Up hatte. Und ich glaube, in dem Moment dann auch so erst realisiert hat, als er da gesprochen hat, wie man damit umgehen kann. Also wenn man drüber spricht und er ist da sehr bestärkt zurückgekommen und sehr enthusiastisch, was eben das gebracht hat, drüber zu sprechen. Und diese ganze Story, die er hatte mit seinen Labels, die er eben dann auch nur teilweise vor der Insolvenz versucht hat zu retten, da hat er erstmal sich tiefergehender damit auseinandergesetzt. Und auch aus der Erkenntnis oder aus der Eigenerkenntnis heraus war dann so der Punkt, dass wir gesagt haben, das machen wir auch. Also wir wollen andere darüber sprechen, hören, also aus reinem Eigeninteresse auch, weil wir doch viele Menschen kennen, die immer etwas entwickeln und neu machen und eben dann alle immer so an der Klippe stehen und so, ne, die Gefahr vor Augen, dass man jetzt scheitern kann, dass das nicht klappt, was man macht. Und mir ging es genauso, also so 80% meines Arbeitslebens war ich entweder selbstständig oder Unternehmer und hatte auch diverse Gespräche mit Steuerberatern, die dann meinten, naja, das sieht jetzt halt nicht mehr so super aus gerade oder im Verlauf des letzten Jahres hätte man da und da regulieren müssen. Und habe dann eben auch später auf einer Fuck-Up Night bei uns gesprochen, da ging es dann bei mir um meine Krankheit, also um ein Ausfall, Arbeitsausfall, den ich über ein Jahr auch hatte in etwa und der mich eben dann auch dazu gebracht hat, anders damit umzugehen. Und da ist schon sehr viel Eigeninteresse bei uns vorhanden gewesen, das zu starten. 2014, was du schon meintest.
Ist ja ziemlich früh auch in der ganzen Entwicklung.
Das ist, das war die zweite Stadt, glaube ich, die deutschlandweit irgendwie was gemacht hat.
Da ihr jetzt so viel Erfahrung habt, ich habe gelesen, das Prinzip kommt aus Mexiko.
Ja, ursprünglich schon. Also die haben das gemacht ein, zwei Jahre vorher und hatten eigentlich auch gar nicht damit gerechnet, was für einen Erfolg das hat, im Sinne dessen, dass die Menschen interessiert sind, sowas machen möchten. Mittlerweile ist es weltweit. Also Mexiko hat die Fuck-Up Nights dann das Format freigegeben erstmal. Mittlerweile sind wir nicht mehr so eng, sondern eher dann in Deutschland und Schweiz und Österreich verbandelt untereinander und tauschen uns da aus mit Städten. Die Städte machen das alle eigenständig. Also in verschiedenen Städten in Deutschland sind es, glaube ich, 12 bis 13, 14, die das gerade machen. Und weltweit sind es natürlich viel, viel mehr.
Das ist unglaublich, wie schnell sich das doch ausgebreitet hat, dass es dann quasi 2 Jahre nach der Entstehung in Mexiko, ist es dann hier schon in Deutschland angekommen und dann wart ihr sofort mit dem Boot.
Ja, ja, also wobei man sagen muss, das ist auch so ein deutsches Phänomen. Ne? Also wir, ich sage es immer so schön, dass wir uns daran abarbeiten jetzt auch, wie man mit Fehlern umgeht. Ne? Das ist auch so das deutsche Prinzip. Was können wir daraus lernen? Und ganz häufig kommt dann dieser Moment auch mit, wie können wir das vermeiden? Und das ist eigentlich gar nicht, die Idee dabei. Die Idee dabei ist ja, wir machen alle Fehler. Also das wissen wir eigentlich auch. Wir versuchen es immer nur oft zu ignorieren. Wir machen tagtäglich Fehler in unseren Beziehungen, ne, in der Erziehung unserer Kinder, beim Autofahren. Und irgendwie gibt es dann diesen Irrglauben, der so darüber liegt, dass wir im Job unfehlbar sind.
Also das ist doch so.
Ja,
nein, genau. Das spricht halt nur keiner drüber.
Ja, nein, also wir trauen uns das eben nicht, drüber zu sprechen. Und es wird uns halt auch nicht zugestanden von, ne, dem Arbeitgeber, von dem Chef, von irgendjemand, der über uns ist, an den wir reporten müssen, dass man mal einen Fehler machen kann. Weil wenn dann jemand einen Fehler macht, dann muss man sich ja damit auseinandersetzen, wie man jetzt damit umgeht. Ne? Also welche Wertigkeit hat so ein Fehler? Ist das sinnvoll? Ist der einen, den man nie mehr machen sollte? Ist es einen, den alle lernen sollten, damit sie ihn nie mehr machen? Mhm. Oder ist es einen, den wir vielleicht sogar verwerten können? Also es gibt ja ganz, ganz viele Dinge im experimentellen Bereich oder jetzt, ne, auch was wir momentan haben, was unsere Medizin angeht, was durch Zufälle und durch wirkliche Fehler auch entstanden ist. So. Und das zeigt sich ja manchmal erst hinterher, was für einen Effekt das hatte. Also so dieses Lieblingsbeispiel ist bei 3M, mit den, was wir da haben, mit den Post-its, die es gibt. Also diesen Kleber, den es da gab, das war ein Fehler. Also der hat nicht geklebt. Der war wieder ablösbar. Und dann irgendjemand kam auf die Idee, ja, das streiche ich doch mal auf so ein Papier und klebe das an die Wand und kannst es wieder wegnehmen. So, also das heißt, da ist ein Fehler. Wenn man den dann so realisiert und überdenkt, dann bietet der Fehler vielleicht Möglichkeiten.
Ja, man tauscht sich ja, wenn dann, nur negativ über Fehler aus. Das ist ja immer die Sache, wenn ich jetzt daran denke, in der Arbeitskultur, und dann bin ich vielleicht der Einzige im Team, der einen Fehler mal eingesteht, dann ist das natürlich nicht so ein tolles Gefühl, wenn man quasi in der alten Fehlerkultur einfach noch schwimmt, die so ist. Aber jetzt nur noch mal auf die Fuck-Up-Nights zurückzukommen, was passiert denn da überhaupt?
Guter Punkt, aber gar nicht erwähnt. Fuck-Up-Night ist eigentlich so organisiert, dass wir 3 Sprecherinnen, Sprecher auf der Bühne haben, die über ihr Fuck-Up sprechen. Das Ganze ist mit der Überschrift eigentlich versehen Business Fuck-Up. Das heißt, es geht eigentlich schon immer um das, was uns im Arbeitsleben ausmacht. Und wir weichen sehr, sehr gerne die Grenzen auf in Bezug, was ist denn jetzt wirklich Arbeit und was ist der Mensch, der dahinter steckt, weil wir das einfach nicht trennen können. Und zu häufig denken wir könnten das trennen. Aber da kommen natürlich so Sachen raus wie, dass der oder diejenige zu dem Zeitpunkt einfach nicht fähig waren, die Arbeit zu erbringen oder die Leistung zu erbringen, die in dem Moment vielleicht gefordert war. Und dann ist natürlich die Frage, ist dann die Arbeit das, was gescheitert ist? Oder ist man selbst an der Arbeit gescheitert? Oder ist man an sich selbst und seinen Ansprüchen gescheitert? Und deswegen ging es nicht weiter. Und das ist das, was wir versuchen auf der Bühne über die Stories. Also die erzählen dann immer 20, 25 Minuten ihre Story, geht manchmal auch länger, weil es durchaus auch Lebensberichte sind, vor Publikum. Wir haben hier in Berlin im Moment so einen Schnitt von, naja, so 300, 400 Personen, die da immer kommen. Wir veranstalten das 2-monatlich. Und die hören dann zu und stellen hinterher Fragen und bekommen, wenn es gut läuft, auch Antworten von den Sprecherinnen und Sprechern, die sich manchmal aber auch dann vorher gar nicht dessen bewusst sind, was sie da genau beantworten wollen, weil dann manche Erkenntnis in dem Moment auch erst kommt. Also es gibt dann durchaus auch, ne, also so entlarvende Fragen, die man sich selbst vorher noch nicht gestellt hat oder vielleicht auch nur so ganz heimlich gestellt hat, und dann fragt das jemand ganz offen und dann merkt man vielleicht, okay, also da hat jemand erkannt, warum ich das jetzt nicht so richtig hinbekommen habe.
Was macht das mit Leuten, wenn die alle zusammen in einem Raum sind und dann ganz Geschichten erzählen, sich offenbaren, die sonst eigentlich nicht so geteilt werden?
Also zum einen, was ich definitiv weiß aus den Gesprächen, die wir mit Publikum führen hinterher, das gibt ganz viel Energie. Also das baut das Publikum total auf im Sinne von, ich traue mich jetzt auch etwas zu machen oder ich wage etwas, weil da vorne steht ja jemand, der mir über etwas erzählt, was zwar, auch wenn man dann es erzählt, tragisch ist und natürlich auch manchmal erschreckend und schwierig, aber der oder diejenige steht ja da und spricht auch drüber und das sind Erfahrungen, die man gesammelt hat und das weiß das Publikum sehr gut für sich zu nutzen und zu sagen, okay, dann mache ich jetzt einfach mal. Also dieses Doing, das kommt da schon rüber. Was ich nicht weiß, was jede oder jeder individuell in dem Moment lernt, weil das ist völlig unterschiedlich. Also die einen lernen, keine Ahnung, ich muss meine Briefe immer öffnen, wenn die vom Finanzamt kommen, weil irgendjemand das oben erzählt hat, dass es nie gemacht hat. Die anderen lernen irgendwie so klassische Sachen, die wir haben. Bezieh nicht zu viel deine Familie mit ein irgendwie. Also das sind Dinge, die da rauskommen. Und wir haben natürlich also immer wiederkehrende Phänomene, immer wiederkehrende Learnings, die ja so jeder zweite, dritte Sprecherin, Sprecher auf der Bühne dann irgendwie sagen. Und das summiert sich natürlich. Also da gibt es ganz klare Grunderkenntnisse.
Welche sind das?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben eine Grunderkenntnis, die wir immer haben, ist, dass viele die Bodenhaftung verlieren, wenn es wirklich gut läuft. Also wir haben ganz viele Sprecherinnen und Sprecher, die sagen, okay, dann war ich so größenwahnsinnig. Oder einer meinte mal, ich war so breit, ich kam durch keine Tür mehr durch irgendwie. Ne? Oder so, mir konnte keiner was sagen, ich wusste genau, was läuft. Und das ist ganz so kurz, bevor es dann meist irgendwie schief läuft. Also das ist so eine Erkenntnis. Eine andere Erkenntnis, die wir häufig hören, ist dieses, ich wollte alles so ne für mich klären, ich wollte alles bei mir belassen und dann kommt meist das Resultat raus, was dann so heißt, jetzt läuft's besser, weil ich teile, also ich arbeite mit anderen zusammen, ich mache mehr Teamwork, ich habe meine Firmenanteile mit anderen geteilt und dadurch läuft's jetzt besser und da hat eine Rednerin von uns auch so einen sehr schönen Satz gesagt, mit einem kleinen Teil von etwas Erfolgreichen zu haben, ist immer besser, als einen großen Teil von etwas nicht Erfolgreichen zu haben, so ne, und also den Gedanken dahinter, so das zum Beispiel. Oder einen anderen Punkt, den wir auch haben, da steht eigentlich über allem, ist immer dieses Transparenz ist total wichtig. Und dazu zählt natürlich, Kommunikation hilft immer. Also alle, die anfangen nicht mehr zu kommunizieren und alles so ne, in sich reinzufressen, haben entweder ein psychisches Problem irgendwann oder sie landen jetzt auch geschäftlich in einer Sackgasse, aus der sie nicht mehr rauskommen. Teilen, Transparenz, Kommunikation, also das ist meist der Schlüssel zur Lösung, um dann Fehler zu verarbeiten.
Ich finde es ja super interessant, wie einerseits die Protagonistinnen und Protagonisten, die sich auf die Bühne trauen, ihre Learnings kundtun, die auch völlig unterschiedlich sein können und wie dann das Publikum darauf reagiert. Also gerade was du schon zu Beginn meintest, dieser Aktivismus, dieser Spark, den es auf einmal gibt, wenn man sieht, ja okay, die Person ist jetzt 5-mal gescheitert an so vielen Sachen, aber sie steht immer noch hier und macht weiter. Vielleicht sollte ich ja doch dann ein bisschen proaktiver sein, doch mal was wagen. Und wenn ich scheitere, ist dann das Leben nicht vorbei.
Ja.
Also das ist schon so eine Sache, die finde ich halt super spannend, weil jede Person erwischt sich, glaube ich, dabei, ein gewisses Risiko einfach zu meiden, um gar nicht erst zu scheitern. Und ja. Vielleicht kommst du halt nirgends hin, wenn du nie was versuchst.
Ja.
Aber man scheitert auch nicht.
Ja, das ist schon, also die Frage ist immer, wie weit man das für sich selbst auch ausloten möchte. Und wir kennen ja alle diese Sprüche, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt und so weiter. Aber sich daran zu halten, ist halt auch echt schwierig, weil es ist manchmal so viel komfortabler, in der Situation, in der man ist, zu verbleiben und das so weiterzumachen. Und da kommen wir, also jetzt vielleicht auf den aktuellen Moment ja auch mit was jetzt, ne, mit Corona, was wir da draußen haben auch. Das zeigt uns ja dann plötzlich, dass Dinge völlig anders sein können, als wir die ganze Zeit dachten. Und wenn man jetzt unflexibel, ne, in einer Situation immer verharrend war, dann merkt man jetzt plötzlich, dass es halt in eine andere Richtung geht. Und die flexibler sind, die ein bisschen was sich trauen, die auch mal so ein bisschen was ausloten, die haben dann meist dann doch mehr Chancen und haben auch natürlich auch teilweise ein anderes Gefühl dafür, damit umzugehen und fühlen sich nicht so gefangen in einer Situation dann. Und das ist das, was uns auch hilft meist. Und dieses Scheitern hilft uns eben auch eine Flexibilität für uns zu erlangen, weil ich lerne eben auch meine Grenzen auszuloten. Aber bis dahin kann ich eben auch gehen. Und viele von uns wissen, glaube ich, gar nicht, wie weit sie gehen könnten, wie weit ihre Grenzen, ne, entfernt sind von dem, wo sie vielleicht schon aufhören, irgendwas sich zu trauen.
Ja, vor allem dann komfortabel sein, vielleicht auch in einer Situation, die auch gar nicht gut für einen selbst ist. Aber dieser Impuls, um dann die Teilchen wieder in Schwing zu bringen, der fehlt dann einfach. Ja. Und die Bewegung darüber hinaus wird einfach nicht gemacht, ja, weil dann das Scheitern vielleicht darüber schwebt. Aber da können wir noch später, kommen wir noch auf die Studienabbrecherinnen und Abbrecher zu sprechen, natürlich. Eine ganz spezielle Zielgruppe. Aber wen holt ihr denn normalerweise auf die Bühne?
Also zum Großteil, also holen gar nicht, die gehen sehr gerne immer auf die Bühne. Wir müssen da gar niemanden irgendwie groß angehen. Wir haben wirklich eigentlich guten Zulauf und freuen uns da auch immer drüber. Wir haben, ich würde mal sagen, über 90% sind Selbstständige oder Unternehmerinnen und Unternehmer, die eben dann ein Business aufgebaut haben. Und jetzt zunehmend, was dann doch spannend ist, haben wir aber auch welche, die aus dem Angestelltenverhältnis über projektspezifische Sachen erzählen oder eben dann auch erzählen, wie sie, naja, in gewissen Angestelltenverhältnissen einfach nicht klarkamen mit Situationen, mit Dingen, wie die ausgerichtet wurden, dass sie vielleicht auch oder selbst Überschätzungen oder in Abläufen gescheitert sind. Also das ist schon sehr spannend, weil das natürlich auch dann systemische Fragen sind, die da einfach erörtert werden und bei denen man dann auch Lösungswege finden kann, die auf einer anderen Ebene als auf einer individuellen sind. Also dann eben Systeme, die sich ändern müssen, Abläufe, die sich ändern müssen, und da kommt dann auch so ein Beratungsmoment rein für Unternehmen.
Klar, aber da ist ja, sage ich mal, da ist ja so eine Schnittstelle jetzt auch gegeben durch die Personen, die sich trauen, darüber etwas zu sagen, die dann natürlich auch, wenn sie vor Publikum sprechen oder sie das überhaupt teilen, selbst dann auch bestärkt sind, vielleicht wieder in diese Strukturen zurückzukehren und etwas zu verändern. Ich meine, du bist ja auch ein Experte, was Unternehmenskultur angeht und gerade Fehlerkultur im Unternehmen. Siehst du da irgendwie eine Veränderung der Unternehmenskultur bezüglich der Fehlerkultur?
Ja, also sagen wir so, ich sehe, dass sich immer mehr Unternehmen damit beschäftigen. Ob das jetzt schon die Veränderung ist, weiß ich nicht. Also das ist eher so dieses Einleiten des Ganzen. Was sehr schwierig für viele Unternehmen ist, ist natürlich der Begriff, den du jetzt auch genannt hast, Kultur. Kultur ist etwas Weiches, ist irgendwie soft und auch nicht klar definiert häufig. Und dann denken die Unternehmen oder die Unternehmen leiten und dann auch diese Aufträge erteilen, die denken dann immer, naja, eigentlich funktioniert es ja so ganz gut. So, und wir haben dann auch irgendwie unsere Leitlinien. Ich mache das mittlerweile eigentlich viel handfester gerne. Und zwar, wenn man sich die Marken anschaut, also unter der man arbeitet, dann haben die Markenwerte. Und diese Markenwerte, das ist etwas, worauf sich jeder berufen kann. Weil deswegen arbeite ich da und will auch so arbeiten, wie es da beschrieben ist. Und bei den meisten Unternehmen gibt es mindestens einen Markenwert, der für sowas wie Fehlerkultur oder Umgangsform miteinander bei Fehlern definiert, was da zu tun ist. Und daran muss man das auch fixen, weil die Marken eben dann auch nur so funktionieren, wie sie intern diese Kultur leben lassen. Und ganz viele denken, das ist eigentlich relativ egal. Das sind so diese Werte, die liegen meist in irgendeiner Schublade oder sie werden an die Wand gehängt und keiner liest mehr drüber. Aber das ist das, worum es dann eigentlich geht, um eine Kultur auch wirklich leben zu können. Und dieses Verändern, was du gerade meintest, ist halt insofern auch schwierig, weil das ist natürlich ein langlaufender Prozess. Also es ist nicht damit getan, was jetzt einige machen. Wir machen so eine Fuck-up-Night, eine Failure-Night oder irgendwas intern und dann spricht mal der Chef darüber, was ein guter Ansatz ist. Mhm. Damit ist es aber ja noch nicht gelebt. Und wenn die Oberen drüber sprechen, also die dann irgendwie führend sind, dann heißt das ja noch lange nicht, dass jeder, der 1, 2 Hierarchieebenen unten drunter steht, sich das auch traut. Also ich muss ja dann schon auch wissen, dass ich in diesem Kultur, in der ich da bin, mit meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen eine Achtung dafür bekomme, was ich dann da erzähle. Das ist schon sehr schwierig. Also das ist etwas, was so im Moment jetzt eben auch durch eine Generation derer, die nach und nach ins Arbeitsleben eintreten, eher gepusht und auch geprägt wird. Also das ist so diese Generation Y, bei der eben auch ganz viele aus dem Human Resource Bereich nicht genau wissen, was die denn eigentlich so wollen. Und die wollen zum Beispiel gerne Transparenz und auch Ehrlichkeit. Und die prüfen sehr genau, ob ein Unternehmen zu dem steht, was sie nach außen sagen oder nicht. So was wie Google, ne? Die sind nicht mehr der beste Arbeitgeber, der sie mal waren, nachdem dann halt irgendwie erkannt wurde, das deckt sich nicht mit dem, was die Mitarbeiter gerne hätten, das Verhalten der Marke oben drüber. Und diese Brüche, diese nicht sich deckenden, also dieses nicht sich deckende Bild nach außen und internen Ansprüche, die entlarvt diese nachkommende Generation relativ schnell.
Ja, was auf jeden Fall eine spannende Entwicklung ist, dass es so Schritt für Schritt natürlich geht. Noch sind die meisten Strukturen in Unternehmen jedoch starr. Und ich sag mal, ein Auswuchs dieses Umgangs mit Fehlern in einem Unternehmen ist ja jetzt, du hast gerade schon Human Resources, du hast ja schon mal deinen Finger in eine Abteilung schon mal reingelegt gerade. Man hat es ja gerade immer wieder, dass dann auch die Anstellung von Leuten so gemacht wird, dass die genau dem Bild entsprechen, wie das Unternehmen quasi bisher aussah. Beziehungsweise man sagt ja auch, dass Leute gerne die Leute einstellen, die ein Spiegelbild von einem selbst sind.
Ja.
Aber das ist jetzt, um nochmal auf unsere Studienabbrecherinnen und Abbrecher einzugehen, das ist natürlich immer nochmal so eine riesige Hürde, die Personalabteilung, was hält die von meinem Lebenslauf, wenn ich jetzt hier mein Studium abgebrochen habe und jetzt eine Ausbildung machen will beispielsweise. Wir haben ja Es gibt ja auch Beispiele, wie jetzt, das ist auch schon ein paar Jahre her, dieser Lebenslauf CV of Failures, der 2016, glaube ich, auch viral gegangen ist von einem Princeton-Professor, der quasi jetzt auch mal die ganzen Punkte offenbart hat, die halt nicht geklappt haben, wo er einfach auch gescheitert ist, was halt niemand preisgibt. Jetzt speziell, das ist halt die Akademie und sowas ist ja keinesfalls umsetzbar in jeder Firma. Also man sollte sich wohl kaum mit so einem CV irgendwo bewerben. Aber dieser Umgang mit Scheitern ist einfach schwierig, weil so viel einfach dazugehört. Scheitern ist in Deutschland halt noch, ist halt ein Tabuthema irgendwie. Man spricht ungern drüber. Und vieles, was in Scheitern reingepackt wird, ist automatisch etwas Schlechtes.
Ja, also die Ursprünge, wenn wir jetzt auf Studien kommen, die Ursprünge sind natürlich bei uns auch im Bildungssystem verankert. Also wenn wir uns anschauen, wie wir in der Schule beurteilt werden, dann werden wir eigentlich nach unseren Fehlern beurteilt. Also es wird nicht beurteilt, was wir richtig machen. Es wird eigentlich beurteilt, was wir falsch machen. Und das, was wir falsch gemacht haben, wird meist auch nicht mehr weiter bearbeitet, sondern das ist dann eben, woraus die Note resultiert. Und in wenigsten Fällen gibt es dann jetzt irgendwie einen Lerneffekt aus den Fehlern, sondern die Note steht ja fest, dann kann ich da auch nichts mehr dran verändern. Und die meisten interessieren sich auch nicht mehr dafür. Und das ist natürlich etwas, was bei uns kulturell im Vergleich zu anderen Ländern eben auch stark geprägt ist. Also kommt von dem, wie unser Bildungssystem funktioniert. Dass wir eben dann auch immer in so ein Schema von Anfang an gepresst werden und uns an Fehlern messen und versuchen, eben Fehler zu vermeiden, zu kaschieren, zu umgehen. Und das zieht sich in Job mit rüber, weil wir eben nicht für das benotet oder für das bewertet werden, was wir gelernt und auch für uns gelernt haben. Das wird langsam besser. Also es gibt ja mehrere Konzepte, die Schule da auch ein bisschen verändern wollen. Aber ähnlich ist das natürlich dann auch wiederum in den Hochschulen und Universitäten. Also zum Teil läuft es dann auch so ab. Wenn wir jetzt mit jemandem sprechen würden, der Laborarbeit macht, für den ist das vollkommen verständlich, dass man Fehler macht. Also kein Experiment gelingt beim ersten Mal irgendwie. Die kennen das, ne? Genauso wie in Teilbereichen bei der Arbeit viele das kennen, die natürlich in den Bereichen sind, die was entwickeln und neu aufsetzen müssen. Die arbeiten immer nur mit Fehlern. Also Wissenschaft beruht ja darauf, dass man Dinge so lange ausprobiert, bis man Wege findet, die dann halt die richtigen sind. Und da ist das Fehlermachen natürlich völlig anders definiert, als wir jetzt über Scheitern und Fehlermachen sprechen. Aber wenn man dann versucht rauszufinden, dass man gescheitert ist, dann ist es eigentlich völlig natürlich, dass das passiert. Und damit kann man dann auch weiterarbeiten. Also wichtig ist diese Reflexion oder dieses Eingeständnis, dass man da gescheitert ist, deswegen, weil man es dann erst anfängt zu analysieren und zu bearbeiten und nicht, dass man sich da drin suhlt oder sich irgendwie dementsprechend, wie es bei uns auf der Bühne, irgendwie darstellen muss darüber. Das ist es nicht. Es geht schon darum, das zu reflektieren, zu analysieren und dann damit auch arbeiten zu können. Und das ist der Fehler, den ich halt oft sehe bei Unternehmen, die dann denken, es ist wichtig, dass Fehler nicht gemacht werden. Das stimmt einerseits. Aber es ist auch total wichtig, Fehler zu identifizieren und darüber zu sprechen, damit man daraus lernen und etwas Neues entwickeln kann. Mhm. Und das führt dazu, dass die Menschen Verantwortung übernehmen für das, was sie machen. Mhm. Das fehlt ganz viel auch in der Kultur. Also wenn wir über Fehlerkultur sprechen, müssen wir auch wirklich über Verantwortungskultur und über Lernkultur sprechen, weil das ist das, was mit einer guten Fehlerkultur Hand in Hand geht. Mhm.
Du hast ja gerade auch schon früh angefangen, schon in der Schulbildung. Also was ich jetzt interessant finde, weil dieser Begriff des Scheiterns, der lässt sich ja auch auf viele Bereiche des Lebens projizieren. Und ich habe gerade an das Scheitern in den Bildungsverläufen gedacht. Also du hast ja gerade schon in der Schule angefangen. Mhm. Was heißt denn da das Scheitern? Dass man da was nicht schafft, irgendein Fach nicht so gut auf die Reihe kriegt oder einfach anders lernt als andere, dann natürlich hier gleich schlechte Noten kriegt, durchfällt, vielleicht einen Schulwechsel macht. Wenn man, sage ich mal, es darauf abzielt, in unserem Schulsystem erfolgreich zu sein, mhm. ist dann der höchste Abschluss, ist natürlich der Abschluss mit der allgemeinen Hochschulreife. Um dann natürlich weiterzugehen, das ist natürlich auch wieder die deutsche Logik, na dann mit der allgemeinen Hochschulreife, was mache ich damit? Ich gehe natürlich an die Hochschule, weil der andere Weg, so wird es mir ja auch verkauft, ist dann ja wahrscheinlich nicht der gleiche Weg, auch ein bisschen ein Scheitern. Also ich muss ja erstmal ja jetzt weiter, um das da zu probieren. Weil es sind ja auch so ein bisschen vorgegebene Wege, wo jetzt, sage ich mal, das auch wieder schwieriger wird, da wieder rauszukommen. Wenn man einmal einen bestimmten Weg gegangen ist, ich sag nur roter Faden im Lebenslauf, da muss der bis zum Ende weitergegangen werden. Alles andere, was nicht diesem roten Faden entspricht, wird ja auch gleich wieder als Scheitern gedeutet. Das ist ja auch wieder ein bisschen zu hinterfragen. Was heißt es denn überhaupt, wenn ich jetzt was anfange und das abbreche? Ist das dann Scheitern oder ist das eine Selbstrealisation? Aber das ist natürlich auch der gesellschaftliche Diskurs, der dann sagt, ja, na klar. Wenn du ein Studium abbrichst, ist es ein Scheitern. Und das haben die Leute natürlich auch internalisiert. Das gibt ja das ganze Umfeld und so gibt sowas ja weiter.
Ja, das stimmt. Also das ist sogar fast ein bisschen schade, weil wir in Deutschland ja ganz viele Wege haben. Also soweit ich das überblicke, auch viel mehr Möglichkeiten, Wege haben, ein Ziel zu erreichen, berufliches Ziel zu erreichen, als andere Länder das haben.
Absolut.
Also, ne, mit dualem System und Ausbildung und Studium hinten dran und auch Aufnahme über Exzellenzen und so weiter. Also das gibt's meines Wissens so ausgeprägt und so stark gar nicht mal in anderen Ländern wie bei uns. Ja, es gibt natürlich immer diese Erwartungshaltung, dass wenn ich dann ein Studium anfange, dass ich damit auch irgendwie fertig werde. Also fertig werde im Sinne von einen Abschluss dann mache. Und das ist natürlich ein Druck, der aufgebaut wird, der eben auch aus dem gesellschaftlichen Kontext kommt. Also das ist natürlich das, wir haben jetzt viel über Unternehmen gesprochen, aber das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Stigma, gegen das man jedes Mal ankämpft, wenn etwas nicht so läuft, wie alle anderen das erwartet haben. Und in dem Fall, also das Studium, ist es natürlich nochmal viel extremer, weil es natürlich meist irgendwie im familiären Kontext stattfindet und die Familie, ne, Erwartungshaltungen, die über Jahre aufgebaut sind, irgendwie so die Tochter, der Sohn, der dort ankommen sollte und so weiter. Das fließt da ja alles mit rein. Und das ist natürlich umso schwieriger, sich aus so einer Situation zu befreien oder objektiv offen damit umzugehen. Plus, dass man dann natürlich irgendwie noch wirtschaftlich von den Eltern und abhängig ist und auch da irgendwie schon etwas scheinbar investiert wurde in etwas, was dann nicht zu Ende gemacht wird. Also das finde ich sehr, sehr schwierig. Aus meiner Sicht zumindest, und das ist ja auch das, was wir häufig hören oder auch jetzt, ne, bei einer Fuck-Up-Night schon gehört haben, bei Studienabbrechern, dass dann doch sehr viel eben auch entschieden und Wege beschritten werden zu einem Zeitpunkt, an dem man sich noch gar nicht darüber im Klaren ist, was denn so alles daraus resultiert. Also, ne, mit 18 bis 20, höchstens 21 irgendwie aus dem Abitur kommt, trifft man eine Entscheidung, ohne überhaupt zu wissen, teilweise was für ein Berufsbild dann daraus resultiert. Ich erinnere mich an einen, den wir hatten, der erzählt hat, dass er Physik studiert hat. Weil er gut in Physik war in der Schule. Und auf die Frage mit, was machst du denn mit Physik nach dem Bachelor, war halt keine Ahnung. Was macht denn ein Physiker hinterher? Also so, ne? Und das ist so gar nicht untypisch, glaube ich. Also sich nicht dessen bewusst sein, wo das dann hinführt, woher auch. So, und dann geht das, wie du ja meintest, das ist dann so die naheliegende Entscheidung. Wo war ich irgendwie gut? Was könnte mich interessieren? Worauf habe ich Lust? Und teilweise kommt dann eben auch erst später, so mit 23, 24, nach einer gewissen Erfahrung, die man sammelt mit dem Fach, mit dem Leben, vielleicht der Punkt, an dem man merkt, das ist nicht der Weg, also das ist nicht das, wo ich hin möchte, und das ist nicht das, womit ich dann danach wirklich für mich etwas anfangen und auch arbeiten kann.
Ja, und jetzt nochmal klar, also nochmal kurz als Hintergrund, so haben wir ja auch die Gesellschaft für Fehlerkultur und Queraufstieg Berlin zusammengefunden, weil wir halt auch gesehen haben, dass die Arbeit, die ihr macht, im Unternehmensbereich, wo halt Leute, die schon im Berufsleben stehen, über ihr Scheitern quasi offen sprechen, damit umgehen, was sie daraus lernen. Wir haben halt diese Verbindung einfach gesehen, dass es halt, dass wir schon wussten, okay, dieses Stigma, Studienabbruch, dieses gefühlte Scheitern ist so ein riesiges Thema dabei. Wir müssen das irgendwie öffnen und wir müssen das mal auf eine Bühne bringen, einfach bekannter machen, dass es halt sehr viele Leute, also fast ein Drittel der Leute, brechen ihr Studium ab, betrifft, aber keiner redet richtig offen drüber. Und genau dieser Zwang, damit mit diesen Problemen für sich zu bleiben, nicht rauszugehen, sich nicht öffnen zu wollen, was ja direkt das Gegenteil ist von dem, was ihr macht, genau dann diese Phase der Stagnation, wo man einfach mal sitzen bleibt, nicht weiß unbedingt, komfortabel ist, vielleicht ist die Situation gar nicht mehr so komfortabel, aber auch keine Lösung dafür in Sicht ist, weil die einzige Lösung, die es wäre, wäre dann verbunden mit dem Scheitern. Das wäre der Abbruch, das wäre die Lösung, um da wieder rauszukommen. Also jetzt, wenn man es zuspitzt, ist natürlich auch ein Studienfachwechsel möglich, aber mit diesem Mindblock, sage ich mal, dass da, wenn ich mich entscheide, was anderes zu machen, lasse ich quasi diese 1 bis 10 Semester hinter mir und mach quasi zum Teil nichts mehr damit, sich damit quasi anzufreunden und trotzdem noch positive Sachen dann mitzunehmen. Das ist natürlich dann in diesen komplexen Situationen relativ schwierig. Aber da haben wir quasi die Brücke gesehen. Da macht ihr einen tollen Job und da haben wir einfach gesehen, dass die Studienabbrecherinnen und Abbrecher auch viel, das auch gerne erzählen wollen, weil die wollen nicht, dass sich Leute in derselben Situation befinden, wo die dann nicht weiter rauskommen oder nicht schneller rauskommen.
War, also was uns dann auffiel, nachdem wir dann die erste Veranstaltung ja gemacht hatten, war, dass aus unserer Sicht das erste Mal, glaube ich, war, dass die Einzelnen sich als ein Teil einer Gruppe verstanden haben, auch denen es ähnlich geht. Also das ist, ne, da in dem Raum damals, es waren, glaube ich, 80 Stück irgendwie, die da saßen, 80 Personen, dass die gemerkt haben, okay, von den 80 sitzen es hier nochmal 75 zumindest, die auch abbrechen wollen. Ja. Und vorher haben sie sich ja immer als so einen individuellen Fall gesehen, als Einzelfall, weil alle anderen das Studium ja rechts und links neben ihnen weitergemacht haben. Und ich fand das ein ganz interessanter Austausch darüber, weil die Problematik bei vielen recht ähnlich ist, ne? Also wie sage ich es Mama oder Papa irgendwie? Wie ziehe ich jetzt irgendwo anders hin? Gibt es einen anderen Studiengang, den ich machen will? Eigentlich nicht. Meine Fähigkeit ist vielleicht doch woanders, also und Studium ist einfach Mist, weil das ist ja gar nicht wie Schule oder weiterführende Schule, sondern es ist halt Studium und vieles in der Schule gut organisiert und Studium ist, liegt ihnen dann gar nicht mehr, das merken sie aber auch erst in dem Moment. Und also dieser Austausch dieser Gruppe untereinander, und ich glaube, das ist ja auch das, was ihr kennt jetzt vom Queraufstieg oder eben auch mit anderen Beratern, die in dem Bereich arbeiten. Das sind ja mal Einzelgespräche, die man führt. Und das ist auch richtig so. Aber diese Bestärkung da drin, ich stehe nicht alleine da. Also auch wenn es mein alleiniges Problem ist, aber ich stehe nicht alleine da. Es geht ganz vielen anderen so. Und wie du auch sagst, ein Großteil bricht ja ab. Also es sind ja ganz viele, nur da spricht man nicht so wirklich drüber. Ne? Und dann sind es auch irgendwelche Ziffern. Aber die dann zu treffen und zu hören, okay, Mathe ist genauso doof irgendwie, wie ich irgendwie mich in Physik fühle und dir geht es jetzt irgendwie in deinem gesellschaftswissenschaftlichen Studium genauso wie mir. Das ist ja schon total interessant und auch sich darüber austauschen zu können, teilweise auch erstmal drüber reden zu können. Wir haben das bei der ersten Veranstaltung mit euch ja gemerkt, dass dahinter jetzt plötzlich Gruppen gebildet haben, wie therapeutische Gesprächsgruppen, uns mit großen Augen angeschaut haben, oh, das hört sich an wie bei mir, oder ach, du kennst die Situation auch und das ist ja schon total viel Hilfe.
Ja, aber es ist auch super, erstmal einfach, denke ich, zuhören zu können, dass man nicht gleich die eigene Story teilen muss, sondern erstmal die Chance hat, auch einer Geschichte zuzuhören, wo es vielleicht Parallelen gibt. Ja. Also jede Geschichte ist individuell, das muss man natürlich auch sagen. Jede Geschichte ist anders, die Abbruchgründe sind total verschieden auch. Klar, es gibt dann wieder, wenn man diesen Abbruch quasi vollzieht, genau dieses Beichten an die Familie, es gibt wiederkehrende Punkte, ja. Aber alles ist trotzdem recht individuell. Aber was wirklich alle Studienabbrecherinnen und Abbrecher gesagt haben, und wir haben das Format jetzt auch in Podcast-Form nochmal transportiert, ist immer das, oh, fühlt sich gut an, dann letztendlich drüber gesprochen zu haben.
Ja, also ich glaube, also wir haben ja immer die drüber sprechen.
Aber auch die Leute, die in dem Moment dann sind, wenn sie quasi eine persönliche Ansprechperson haben, weil man hält ja noch inne, die Kommilitoninnen und Kommilitonen, die gehen halt weiter ihren Weg, ja. die scheint halt scheinbar nichts zu belasten. Das ist jetzt quasi schon mal eine Grenze bei den meisten gezogen. Mit denen brauche ich nicht reden, die haben ja scheinbar nicht dieselben Probleme wie ich. Aber irgendeiner Person offenbart man sich dann. Und sobald das passiert ist, diese Kommunikation, dann ist der nächste Schritt viel einfacher.
Ja, nein, und also was wir dann, die sprechen, die fühlen sich natürlich bestärkt in dem Weg, den sie dann gegangen sind, weil sie auch anderen mitteilen können, dass es durchaus gut war, diesen Weg zu gehen. Das machen die auch immer gerne, weil sie ja, ne, also sich auch vorstellen können, und das war zumindest, was ich auch gelernt habe, dass das eine sehr existenzielle Fragestellung bei vielen ist, die sie umtreibt, weil es eben dann doch bei allen auch mit Geld und Lebensunterhalt verbunden ist irgendwie. Das heißt, keine Ahnung, BAföG, Kredite oder eben auch nur die Eltern, denen man sich rechtfertigen muss, oder Oma und Opa. Das ist schon sehr existenziell, da mit Enttäuschungen arbeiten zu können. Aber dieses durch jemanden, der es dann geschafft hat, einen anderen Weg zu gehen und dann auch da auf der Bühne steht. Und das ist ja der Twist, den wir da auch drin haben von der Fuck-Up-Night. Bei der Fuck-Up-Night geht's meist darum, dieses Scheitern zu beleuchten und auch auszuloten in der Tiefe. Und es ist gar nicht so wichtig, was dann, also wo die oder derjenige im Moment steht. Es geht ja mehr um die Erfahrung, die man da gewonnen hat, auch emotional in dem Moment. Und bei den Studienabbrecherinnen und Abbrecher geht es ja eigentlich immer eher darum zu sehen, dass man da rauskommt. Also ich will es gar nicht sagen gestärkt oder wie auch immer, aber dass man da rauskommt, dass es weitergeht und dass die da stehen, in dem Moment, in dem sie da gerade sprechen, ja etwas erreicht haben, was zumindest aus einer persönlichen Sicht erfolgreich ist, weil sie sich dafür entschieden haben. Und es geht auch nicht um Karriere oder so, oder irgendwie Kaltsklassen oder so. Es geht immer darum, ich für mich habe dann den Weg gefunden, mit dem ich jetzt zumindest eine Zufriedenheit habe, mhm, oder aus der Entscheidung heraus etwas resultierte, was mich jetzt hier hinbringt, dass ich euch das erzählen kann. Und die beleuchten ja dann auch immer so dieses Fuck-up, was da drin steckte. Das ist ja sehr manifaltig, aber am Ende stehen sie ja da und haben dann auch mit Studienabbruch, mit Ausbildung danach, mit einer Entscheidung in eine andere Richtung für sich eine Befriedigung gefunden oder einen positiven Weg eingeleitet. Und das ist ja das, was wir dann auch versuchen, dem Publikum zu vermitteln, dass es da, und das sehen manche eben nicht, Wege gibt, die gut laufen können. Und das Schöne, also um da den Übergang zu haben, ist ja, was wir uns ja dann zum zweiten oder dritten Mal auch mit entschieden hatten, war ja, dass wir die Arbeitgeber damit reinnehmen, von denen wir ja auch lernen können, dass die das ja durchaus sehr, sehr gerne Studienabbrecher bei sich haben, weil die einfach nochmal einen anderen Weg gelernt haben. Einige sogar mit auch inhaltlicher Erfahrung da reingehen. Mhm. Und zum anderen natürlich, und da kommen wir wieder an den Punkt, was ich vorhin zu den Unternehmen gesagt habe, verantwortungsvoll ihr Leben und alles in ihre Hand genommen, eine Entscheidung getroffen und bestärkt dann sich entschieden haben, zum Beispiel eine Ausbildung zu machen. Und wenn sie die machen, dann wissen sie auch, dass sie die machen wollen. Also sie kommen ja irgendwo her, wo sie wissen, das will ich nicht mehr, ich will das andere. Und das ist auch der einfachste Weg, den es beim Scheitern immer gibt. Also was man aus Fehlern definitiv immer lernen kann, das ist der Weg, der falsch war, den ich nicht gehen wollte, der nicht funktioniert hat. Was auch immer man macht. Und das ist das Beste, was einem passieren kann, weil dann weiß man, jetzt gibt es noch andere, die ich ausprobieren kann, aber der war es nicht. Und so läuft auch jedes Experiment ab. Also, ne? Das ist das, wie die Glühbirne mit erfunden wurde. Da gibt es ja diesen einen Satz mit diesem, es gibt erstmal 100 Wege, wie etwas nicht funktioniert, und dann beim 101. Weg funktioniert das dann eben genau so. Und das ist das, was man ja dann auch merkt. Also wenn man jemanden in der Ausbildung einstellt, mit der diejenige hat für sich selbst schon mal etwas analysiert, rausgefunden, mit sich selbst auch ein bisschen gearbeitet. Und jetzt kommen die in Unternehmen rein und haben dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Stärke und ein anderes Selbstbewusstsein, wenn man ihnen das gibt.
Ja, und wie wir schon vorher angesprochen haben, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die gehen mit einem Studienabbruch mittlerweile auch anders um als vielleicht noch früher. Also was auch mit einer Änderung der oder einer Veränderung der, in der Unternehmenskultur auch zu tun hat. Also da werden dann auch die Vorteile auch beleuchtet. Ich meine, viele Studienabbrecherinnen und Abbrecher haben natürlich auch Angst, sich dann zu bewerben mit ihrem Lebenslauf, wenn dann drauf steht, okay, jetzt hier 5 Semester Japanologie studiert beispielsweise und jetzt will ich einen Handwerksberuf lernen. Ja. Dass der Arbeitgeber dann sagt oder die Arbeitgeberin sagt, na, was will ich denn mit dir? Ja. Weißt du denn überhaupt, was du willst? Und da in den Gesprächen, die wir jetzt mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern geführt haben, habe ich schon den Eindruck, dass sich da viel tut, viel verändert, dass Lebensläufe auch anders gelesen werden mittlerweile.
Ja.
Aber was immer, ich will jetzt keine Floskel jetzt bringen, aber was immer so ein bisschen mit dazugehört, ist ja auch, wenn man das Scheitern als Chance sieht, dass man reflektiert.
Ja.
Dass man doch nochmal den Prozess durchgeht und schaut, warum habe ich das studiert? Was hat mir jetzt nicht gefallen und was lerne ich daraus über mich, oder?
Ja, das zum einen, also das ist das, was dann hilft. Also das ist schön, wenn das so klappt. Auf der anderen Seite, also ich sehe das ja auch mal umgekehrt. Das ist natürlich anspruchsvoll, vielleicht das so zu formulieren. Aber wenn ich mich auf einen Job bewerbe beim Unternehmen, dann muss das Unternehmen zum einen mich wollen, aber ich muss ja auch zu dem Unternehmen wollen. Und ganz ehrlich, wenn ein Unternehmen nicht zu schätzen weiß, dass jemand vorher schon Erfahrung wo gesammelt hat und sich jetzt für einen anderen Weg entscheidet, dann würde ich da auch nicht hingehen. Also das muss man sich halt auch klar sein. Also ne, das ist schon so ein bisschen wie eine Ehe auch. Also beidseitig muss da irgendwie was reinfließen. Einfach nur dahin zu gehen, ich will nicht in ein Unternehmen gehen und eine Ausbildung über 3 Jahre machen, bei einem Unternehmen, da komme ich wieder zurück, weil ich vorhin meinte, dass Werte vertritt, die nicht zu mir passen. Mhm. Weil da werde ich auch nicht glücklich werden. So. Mhm. Und wenn ein Unternehmen sagt, ah ja, das ist ja interessant, sie haben irgendwie vorher ein Studium gemacht, ich glaube, sie haben da eine Entscheidung für sich getroffen, jetzt bei uns anfangen zu wollen, und wir glauben, dass sie mit dem, was sie vorher gemacht haben und wie sie jetzt dastehen, bei uns durchaus gut reinpassen, wir gemeinsam arbeiten können, dann ist das ja super. Wenn ein Unternehmen das nicht macht, so ein Angebot und so ein Verständnis aufbringt, dann ist es auch besser, das zu lassen an der Stelle. So, und das muss man sich halt, also das, wie gesagt, das ist natürlich jetzt anspruchsvoll, das so zu sagen, aber das muss man sich auch bewusst sein, weil man ist ja dann da auch ein Weilchen. Und ich finde, jetzt als Studienabbrecher, der da irgendwo hingeht, da kann man durchaus selbstbewusst in der Hinsicht sein, weil man bringt ja was mit ein. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie denen Gefallen tut, dass man da jetzt irgendwie anfängt zu arbeiten. Man bringt ja seine Arbeitskraft und das Wissen auch mit. Und viele, glaube ich, wissen gar nicht, wie viele Arbeitsstrukturen, wie viel Selbstorganisation, was sie da alles im Studium gelernt haben, was andere, die direkt in Ausbildung gehen, vielleicht so noch gar nicht können. Und das durchaus eine Bereicherung ist für jemanden, der vorher ein bisschen was studiert hat. Dann.
Klar, also das sehen wir auch immer wieder. Das kann ich auch nochmal zurückspiegeln, dass die Chancen dann in dem Unternehmen, wenn sich das Unternehmen für die Person entscheidet, eine Person, die das Studium abgebrochen hat, dann sind die Chancen auch ganz andere, weil der Horizont ist einfach erweitert worden in dieser Zeit des Studiums. Also da sind gewisse Arbeitsweisen, aber auch mal über den Tellerrand wieder schauen. Da ist auch eine gewisse Innovation dann wieder möglich. Also ich glaube, diese diversere Belegschaft, wozu dann, sage ich mal, so ein angefangenes und abgebrochenes Studium dann auch, das ist auch Teil der Diversität, würde ich sagen, dann auch mit dazugehört, das macht natürlich das Unternehmen auch noch stärker.
Auf jeden Fall, ja. Und das ist das, was viele von denen, die einstellen, jetzt HR oder was auch immer im Bereich das ist, hoffentlich, und sehen wir zumindest ja in den Gesprächen, die wir dann auch haben bei den Veranstaltungen, dass sie das wissen und auch durchaus bewusst vor sich hertragen, um andere davon zu überzeugen. Also wir haben das ja jetzt schon mit mehreren und es zieht sich ja durch jede Branche durch eigentlich, dass es da Vertreter dafür gibt.
Ja, also ist ja fast schon ein Aufruf, sich erstmal selber vielleicht mal in sich selbst hineinzuschauen, ob das, was man gerade macht, einen auch glücklich und zufrieden stimmt und dann auch Inspiration bei anderen so ein bisschen zu suchen, weil der Weg ist halt niemals zu Ende. Der nimmt halt Twists and Turns, es geht mal woanders hin, aber es ist niemals vorbei. Und auch, was ich immer denke, ist auch so ein bisschen so eine alte Einschätzung, die man noch so hat von der Ausbildung, ist ja auch die, okay, dann mache ich da eine Ausbildung und dann ist mein Weg da, das war's. Ich mache die Ausbildung und dann arbeite ich den Rest meines Lebens. Ja. Ich meine, die Zeiten sind eh vorbei, danach ist eh Weiterbildung angesagt und weitere Qualifikationen, die es dann gibt, Aufstiegsmöglichkeiten mit inbegriffen. Der Weg, der hört niemals auf. Und der kann auch ungerade jetzt sein.
Ja, also das ist ja der Punkt. Die Frage ist ja, wie ungerade ist es denn dann? Also wenn ich jetzt an, also das, was du eben meinst, dieses lebenslange Lernen irgendwie denke und ans Erfahrung sammeln, dann ist der Weg vielleicht auch gar nicht so ungerade, weil ich habe ja Erfahrungen gesammelt, die mich dann dahin bringt, wo ich jetzt gerade stehe. Also hätte man nicht 2-3 Semester studiert, würde man vielleicht nicht in die Ausbildung reingehen und hätte vielleicht eine andere Ausbildung. Und auch das, also persönlich würde das gar nicht als so, ne, als ungerade, sondern eher als ein aufeinander aufbauendes sein oder sehen. Und das ist ja auch das, was du meinst. Da baut halt immer noch mehr darauf auf, weil ich die Chance habe, ich kann immer noch mal studieren, ich kann es parallel irgendwie aufbauen, ich kann mich intern weiterbilden. Ja.
Aber das sieht man auch bei Studienabbrecherinnen und Abbrechern besonders, dass dann gerade durch diese Erfahrung, schon mal etwas anderes gemacht zu haben, das dann abzubrechen, und dann diese Erfahrung gemacht zu haben, dass es gut war, noch was weiteres zu machen, was Neues anzufangen, dass dann da die Tendenz viel höher ist, sich noch weiter zu qualifizieren. Ja, also da geht's dann wirklich rucki zucki immer weiter, dann kommt noch ein Fachwert oben drauf oder je nachdem, wie man sich in der Fachrichtung oder es geht wieder zurück an die Universität, sowas geht natürlich auch, ist alles möglich, aber diese Energie, dieser Impuls, wenn einmal aus so einem, ich setze ein Anführungsstrichelchen, Scheitern, einmal das überwunden wurde, ist natürlich dann, da ist diese Komfortabilität, von der du vorhin gesprochen hast, nicht so schnell erreicht wie bei anderen Leuten, die sich vielleicht auch, ist ja auch nicht schlimm, im Job wohlfühlen, aber diese Weiterentwicklung, diesen Drang einfach zu haben, der ist natürlich bei Studienabbrecherinnen und Abbrechern extrem hoch.
Ja. Nein, es ist auch, also wir haben das jetzt schon, wir haben ja auch schon viele Geschichten gehört von Studienabbrecherinnen und Abbrechern. Das Problem ist ja bei vielen, dass dieses Verharren, also was ein Verharren ist in diesem Studium, zu so einer Starre führt, aus der nichts resultiert. Und die meisten, von denen wir ja bis jetzt gehört haben, die sich dann entscheiden, das zu verlassen, auszusteigen, bei denen kommt ja plötzlich neue Energie, so ein Impuls und dann geht's weiter und dann kommt was. Und die waren ja bisher immer alle auch sehr glücklich, weil die Situation vorher nicht mehr erträglich war. Und es ist halt auch schlussendlich klar, wenn ich dann in so einer verharrenden Position bin, dann geht das auch nicht weiter. Also selbst wenn ich das dann bis zum Ende mache, was will man denn damit dann, also was will man damit umsetzen oder wie will man damit dann irgendwie zufrieden weitergehen, wenn es so erzwungen ist? Und das sich bewusst machen. So, in der Situation, in der ich jetzt bin, aus der muss ich raus. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich ein Schritt voran mit Impulsen, die mir auch wieder Kraft geben. Das ist eigentlich das, woran man glauben muss, sonst wird es dann eher Stück für Stück tragisch.
Mhm. Ja, und dann kann man eigentlich nur empfehlen, wenn man mal einen Impuls braucht, ruhig mal auf eine Fuck-Up-Night gehen.
Ja, oder Podcast hören.
Oder einen Podcast hören, einfach mal, genau, als erster Schritt vielleicht mal einen Podcast hören und dann auf eine Fuck-Up-Night gehen, um sich auch die Energie mal abzuholen. Vielleicht war das genau das, was vielleicht gefehlt hat, dieser kleine Schub nochmal, der dann zu der Überzeugung auch führt.
Ja, hoffentlich. Also hoffentlich können wir das damit erreichen. Das ist das wäre zumindest unser Anspruch, ja.
Ja, super. Dann, Ralf, vielen Dank für das Gespräch. Das sehr informative Gespräch.
Hat Spaß gemacht.
Wir arbeiten auf jeden Fall weiter zusammen. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Hörer haben hier auch viel mitnehmen können. und kommen dann mal zu einer Fuck-Up-Night. Studienabbruch ja, ja. oder auch von der Gesellschaft für Fehlerkultur.
Ja. Oder melden sich, also jederzeit gerne. Ne? Wir sind ja auch immer über Feedback zu allen, was wir sagen und was irgendwie draußen ist, immer interessiert.
Absolut.
Danke für die Einladung heute.
Dankeschön.
Ciao.
Wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg-berlin.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projekts Queraufstieg Berlin. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung zur Initiative Bildungsketten, unterstützt von der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und durchgeführt vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung.